Der Vertrag mit Mitte wurde perfekt. Mitte hatte eine außerordentlich schlechte Bauausführung vorgesehen. Oberndorfer, der von Muschler zugezogen worden war, machte Muschler darauf aufmerksam. Muschler erbat zwar Änderungen, aber er fand es nicht so weittragend. »Ich kann Ihnen nur wieder sagen, beim Bauen ist der Bau gar nicht so wichtig. Die Finanzierung ist alles.« Mit Käsebier war noch nicht gesprochen worden. Käsebier war auf Tournee. War erst die Sache mit der Finanzierung in Ordnung, würde alles andere eine Kleinigkeit sein. Eine Kunstgewerblerin hatte einen Gebrauchsmusterschutz auf eine Käsebierfigur erworben, die aus 4 Staubtüchern bestand. Diese Kunstgewerblerin, eine tüchtige Person, Fräulein Götzl, hatte mit Batiken angefangen, die sie massenhaft während der Inflation ins Ausland verkaufte. Später, als das nicht mehr so gut ging, bemalte sie Schuhe. Vor allem aber machte sie jedes Genre und jede Art von Puppen. Sie hatte kein künstlerisches Gewissen. »Wenn die Weibers wollen, mache ich ihnen den letzten Dreck. Hellblau-Rokokotee-Puppen mit rosa Röschen und Silberspitzen-Tütü.« Jetzt kreierte sie Staubtücher und entwarf den Käsebier. Wer schenkte früher Staubtücher? Waren Staubtücher überhaupt ein Artikel? Fräulein Götzl sorgte dafür, dass Staubtücher ein Artikel wurden. Weihnachten 1928 hatte ein Warenhaus allein 40.000 Papageien aus Staubtüchern verkauft, die von Fräulein Götzl entworfen worden waren. Nun war ihr der Käsebier gelungen. Sie wollte ihn ganz groß aufziehen. Käthe Herzfeld fiel ihr ein, die schöne Geschäftsfrau. Jetzt im Sommer nahm keiner Gymnastikstunde. Sie sollte für den Käsebier Propaganda machen, die Einkäufer besuchen, vielleicht auch in die Provinz fahren, dafür Spesengeld bekommen und am Umsatz beteiligt werden. Käthe war einverstanden. Nichts hielt sie dauernd in Berlin. Miermann blieb ihr. Der Waldschmidt war nicht zu halten. Alles Übrige waren Nebengeräusche. Für Käthe war dieser Posten geboren. Sie war ein ungeheuer kaufmännisches Talent. Sie brachte alles dafür mit. Die Überzeugtheit von ihren Waren, alles Übrige war Schund. Was sie hatte, war immer erstklassig. Die große Rednergabe, die Schönheit, den Sexappeal, die rasche Klugheit und das Rechnen können. Sie wurde überall vorgelassen, sie war liebenswürdig und hatte sofort einen leicht erotischen Ton, der nie aufdringlich war. »Herr Persianer«, sagte sie, »Sie wissen doch, dass ich Sie liebe. Also, wie viel Stück?« Rasch saß sie mal auf einem Schreibtisch und rasch ließ sie sich auch mal streicheln. Fräulein Götzl hatte 10 Damen sitzen, die die Käsebierfigur aus 2 braunen, einem weißen und einem fleischfarbigen Staubtuch nähten. Es waren originelle Dinger und sie hielten die Erwartungen, die auf sie gesetzt wurden. Es gab auch in diesem Sommer einen Käsebier aus Gummi, der in der Tauentzienstraße und in der Leipziger Straße zusammen mit Luftballons und Fröschen verkauft wurde. Der beste Artikel aber wurde eine Käsebierpuppe, die aufgezogen singen konnte. »Wie kann er schlafen durch die dünne Wand?« Sie war zum Patent angemeldet und die Fabrik wollte sie erst zu Weihnachten herausbringen. Sie hatte bereits 20 Vertreter engagiert. Um diese Zeit hörte man in jedem Gartenlokal, »Wer mit mir will, der komme mit, wer nicht will, geht alleine.« In jedem Café wurde verlangt, »Mensch, es liebe schön!« Jeder Jazzspieler krähte es, jeder Klavierspieler knödelte es vor. Von allen Grammophonen klang es, »Wie kann er schlafen durch die dünne Wand?« Es drang bis in die letzte Hütte. Man sang es in den Arbeitspausen, man sang es sonntags auf dem Müggelsee, die Köchin sang es beim Abwaschen im Berliner Westen und die Hinterhöfe des Ostens, Nordens und Südens waren erfüllt mit »Wie kann er schlafen durch die dünne Wand?« »Ach Mensch, es liebe schön«, sagte jeder Büroangestellte Montagmorgen zum Kollegen. »Ach Mensch, ist liebe schön«, sagte Käthe Herzfeld überlegen zu Margot Weismann. »Ach, Mensch ist Liebe schön«, sagte Golisch ironisch zu Fräulein Cola, um sie zu veräppeln. »Ach, Mensch ist Liebe schön«, sagte Fräulein Fleißig, Sekretärin bei Mitte, zu ihrer Kollegin. »Ach, Mensch ist Liebe schön«, brüllte die Aja Müller sechsmal am Tage durchs Telefon. »Ach, Mensch ist Liebe schön«, sagten die Käsebier-Puppenarbeiterinnen und die Gummiarbeiterinnen und der schicke Metteur in der Berliner Rundschau. Dabei fand bereits ein Prozess der Megafon-Gesellschaft gegen Omega statt, in dem Megafon die Omega auf Unterlassung verklagte, Unterlassung nämlich der Ankündigung »Käsebier spricht und singt nur auf Omega«. Auf einer alten Platte von Megafon in der Hasenheide hatte Käsebier vor Jahren einmal ein paar Strophen gesungen. Diese Platte war dem sehr tüchtigen Chef von Megafon eingefallen und er hatte daraufhin einen Prozess angestrengt, mit Hilfe von Dr. Löwenstein. Löwenstein dachte, ich bilde mich noch zum Käsebier-Spezialisten aus. Löwenstein hielt daraufhin einen Vortrag im Radio über Künstlerprozesse. Sehr bald darauf hatte Käsebier einen Plagiatsprozess. Ein Herr Theobald Sawirski aus der Kameruner Straße 7 erklärte, dass die Anfangsworte zu »Ach Mensch ist Liebe schön« von ihm stammten. Auf diesen Prozess stürzten sich die Zeitungen im Juni, wo es nichts zu schreiben gab. Golisch schrieb ein entzückendes Feuilleton, worin er die Worte »Ach Mensch ist Liebe schön« auf ihre Plagiatsfähigkeit prüfte. »Sind die Worte »Mädchen, ich liebe dich« gebrauchsmusterschutzfähig? Ist die Zusammenstellung »Mädchen« mit »Ich liebe dich« schon eine Eigenproduktion? Ist »Fräulein, ich liebe Sie« ein Heine-Zitat oder eine alltägliche Redensart?« Er schlug vor, folgende Wortzusammenstellungen für Schlagerzeilen zu schützen. »Na, lauf doch nicht so schnell. Das Bier, ich mein, könnte frischer sein. Rechts um die Ecke, links geradeaus.« Jedenfalls, schloss er, ist eine so merkwürdige und eigenartige Wendung wie »Ach Mensch, ist Liebe schön« unbedingt schützenswert und man kann neugierig auf den Ausgang dieses Plagiatsprozesses sein, der von eminenter Wichtigkeit für alle Dichter sein wird. Frechter schrieb eine größere Arbeit in 10 Fortsetzungen für das Abendblatt »Der rasende Roland« über historische Plagiatsprozesse. Zur gleichen Zeit kam wieder einmal Liefen in die Redaktion gestürzt und teilte Miermann und Oechsli mit, dass er ein Singspiel vollendet habe, dessen Komposition der Operettenkomponist Adam übernommen habe, das Käsebier hieße und in dem Käsebier die Hauptrolle spielen solle. »Ich habe Ihnen schon eine Notiz fertig gemacht. Der berühmte Dramatiker Liefen und der Operettenkomponist Adam haben soeben ein Singspiel Käsebier vollendet, in dem der berühmte Volkssänger die Titelrolle selber spielen wird. Er soll mit Pallenberg alternieren. Die Premiere wird am 4. September im Deutschen Künstlerhaus stattfinden.« Golisch sagte, »sagen wir bekannter statt berühmter«, strich berühmter durch, schrieb bekannter drüber, acht Petit Feu und brachte die Notiz in die Setzerei. Liefen wartete Miermann eine Zigarette auf. Käsebier-Bonus, sagte er. Neue Sorte. Hab ich schon gehört. Es gibt 3 Sorten Käsebier. Käsebier Melior, Käsebier Optimus, Käsebier Bonus. Am Bahnhof Friedrichstraße hängt ein Plakat, das man nicht mehr weiß, heißt der Bahnhof Friedrichstraße oder Käsebier. »In 100 Jahren«, rief Liefen, »wird er vielleicht Käsebier heißen. Oder vielleicht Liefen?« »Sehr schmeichelhaft. Aber bitte, was ist Friedrichstraße? Ha? Erinnerung an einen unfähigen König. Ich habe gerade jetzt die Auffassung gehört, er sei der einzig Tüchtige, der einzig deutsch, nicht preußisch-patriotische gewesen«, sagte Miermann. »Auf alle Fälle bringt ein Käsebier mehr Menschenglück als ein absoluter König.« »Da stimme ich Ihnen sogar bei.« Das Telefon klingelte. »Auf Wiedersehen«, winkte Miermann. Mitte Juni fand dann der erste Strafprozess statt, der im Zusammenhang mit Käsebier stand. Ein junger, stellungsloser Sänger, der mit Käsebier nicht die geringste Ähnlichkeit hatte und tatsächlich Franz Leihhaus hieß, hatte sich als Käsebier ausgegeben und daraufhin ein Engagement mit 3 Mark pro Abend und Abendbrot für das Kabarett eines Ostseebades bekommen. Er hatte 50 Mark Vorschuss verlangt und erhalten. Der Witwe eines Geheimrats hatte er auch 30 Mark auf die gleiche Weise abgeschwindelt. Die alte Dame, eine sehr kleine, schmale Frau in Schwarz, sagte als Zeugin: »Aber ich will nicht, dass er bestraft wird. Er hat mir den ganzen Sonntag über Musik gemacht und ich bin meist so einsam.« Die kommissarische Aussage des Kabarettpächters war hingegen sehr böse und sie enthielt Worte wie »abgefeimter Lump«. Der Prozess nahm einen raschen Verlauf. Er war um 9:30 angesetzt, so dass die Mittagszeitungen schon einen Prozessbericht, die Abendzeitungen schon das Urteil, 1 Monat Gefängnis und Bewährungsfrist bringen konnten. Der Staatsanwalt beantragte 5 Monate, da der Sänger bei Vertragsabschluss mit Käsebier unterzeichnet hatte, was als schwere Urkundenfälschung anzusehen sei. Das Gericht konnte sich dem nicht anschließen. Der falsche Käsebier wurde im Gerichtssaal fotografiert und überall abgebildet. Rechtsanwalt Katter, der Leihhaus verteidigte, hatte die ganze Presse benachrichtigt und war so überall genannt und mit seinem Mandanten abgebildet worden. Er wurde mit einem Schlage bekannt. Die Anwaltskammer, der bisher Rechtsanwalt Katter ein unbeschriebenes Blatt war, hielt eine Disziplinarsitzung über Katter ab und verurteilte ihn wegen seiner unwürdigen Reklame zum Schaden seines Mandanten zu 300 Mark Geldstrafe. Rechtsanwalt Katter zeigte sich sehr zerknirscht, aber lachte sich heimlich ins Fäustchen. Was scherten ihn die alten Justizräte? Moabit war Moabit und er hatte seinen Ruhm weg. Er zahlte gern 300 Mark. Am Tage nach dem Prozess kam Leihhaus zu Miermann in die Berliner Rundschau. Er sei unvorbestraft, habe sich in entsetzlicher Not befunden, da aus irgendwelchen formalen Gründen die Arbeitslosenunterstützung für ihn nicht in Frage komme und habe sich so, fast aus Ironie, Käsebier genannt, dessen alberne Verhimmelung ihn geärgert habe. Nun sei sein Name durch alle Zeitungen gegangen, er sei überall abgebildet worden, kurzum, er sei vernichtet. Miermann war ehrlich empört, aber das Geschehene war nicht ungeschehen zu machen. Er gab ihm 10 Mark aus der eigenen Tasche und sprach mit dem Gerichtsberichterstatter. »Alle Zeitungen haben ihn genannt«, sagte der. »Ich konnte nicht als einziger einen fingierten Namen nehmen.« »Warum denn nicht? Dann wären Sie als Einziger anständig gewesen.« »Hm. Und hier in der Redaktion hätte man aus den anderen Zeitungen gesehen, dass mein Name anders ist und hätte ihn in Leihhaus umgeändert. Darauf können Sie sich verlassen. Das habe ich zu oft erlebt.« »Ja, der Name Leihhaus ist ja auch geradezu hinreißend. Schwer, ich gebe es zu, ist es da, sich zu beherrschen.« Tatsächlich gab es bereits 2 oder sogar 3 Kabarettisten, die Käsebier imitierten und parodierten. Als der Tonfilm begann, munkelte man davon, dass Käsebier nach Hollywood engagiert werden sollte. Bisher war aber davon nicht die Rede. Käsebier war immer noch auf seiner erfolgreichen deutschen Tournee. Es schwebten Unterhandlungen mit Kopenhagen, London und Budapest. An einem Sonntag im Juli lag Fräulein Dr. Kohler auf der Terrasse eines Wochenendhotels bei Berlin. Unendlicher Lärm herrschte, Auto auf Auto kam angeblökt, Männlein und Weiblein, wenig Kind und Kegel. Nachmittags begann die Jazzband. Herrgott, so ein Sommertag! Von den verschiedenen Terrassen brüllte es zueinander, verabredete sich, autelte, segelte, ruderte und vollführte einen ungeheuer gesunden und jungen Lärm. Fräulein Dr. Kohler hatte einen dicken Brief erhalten mit einer bekannten Handschrift. Es lag darin Programm und Text für das Käsebier-Gastspiel in Stuttgart. Dazu eine Karte. Trotz alledem, Charlotte, dies Ihnen gehörend, Ihr MP. Im Juli war die Hergabe der ersten Hypothek noch nicht entschieden im Gegensatz zu dem, was Mitte in Baden-Baden gesagt und versprochen hatte. Am 24. Juli teilte er mit, dass die entsprechende Banksitzung erst am 1. August stattfinden werde. Anfang August war dann auch das Baupolizeiprojekt von Karlweis fertig. Es stellte sich heraus, dass bei dem neuen Projekt geringere Fassungskraft des Theaters, Wegfall eines Geschäftsraumes und mehrerer Zimmer die Rentabilität um 47.000 Mark niedriger gerechnet werden musste als beim Vorprojekt. Dabei stellten sich auch neue Mängel heraus. Dunkle Wohnungen, zu kleine Zimmer, Wohnungen, wo Küche und Mädchenzimmer im Keller oder Souterrain lagen. Da war eine Wohnung in der Rentabilitätsberechnung als Dreizimmerwohnung ausgeführt gewesen. Sie bestand tatsächlich aus zwei Zimmern, von denen nur eins brauchbar war. Muschler erklärte, er könne sich nicht so überrumpeln lassen. Karlweis sagte am Telefon, ich habe Privatim das meiste schon mit der Baupolizei besprochen. Es kann nicht mehr geändert werden. Muschler war höchst ärgerlich. Er schrieb an Mitte, ich kann nur sagen, dass ich mich durch derartige Vorbesprechungen über ein nicht genehmigtes Projekt nicht vor vollendete Tatsachen stellen lassen kann und werde. Die Verhandlungen zogen sich hin und her. Am 29. August verlangte das Bezirksamt Charlottenburg einen größeren Hof, gestattete dafür aber ein sechstes Geschoss. Ein neues Projekt wurde gemacht, eine neue Rentabilitätsberechnung aufgestellt. Muschler war sehr ärgerlich. Konnte man zum Winter zu bauen anfangen? Wahrscheinlich nicht. Also war Sommer 30 noch mit keiner Rente zu rechnen. Inzwischen stöhnte Frau Muschler, dass die Kinder den heißen Sommer in Berlin bleiben sollten. Die alte Frau Frechheim, die täglich morgens mit ihrer Tochter telefonierte, hatte sie aufgehetzt. »Du verstehst es ja nicht. Sieh dir Lotte an. Dabei ist sie doch tatsächlich hässlich. Hast du dir schon mal den kleinen Finger von ihrer linken Hand angesehen? Also, das ist was Unglaubliches, völlig unproportioniert, dass das nicht jeden abstößt. Dabei hat ihr Mann ihr jetzt einen Maybach angeschafft und lässt sie allein nach Paris. Und du sollst den ganzen heißen Sommer in Berlin sitzen? Lächerlich, überhaupt lächerlich. Weißt du, die Herren klagen immer. Wenn es nach ihnen geht, sollte man nie was ausgeben. Sie sehen immer schwarz. Ich verstehe dich ja nicht. Willst du wieder täglich in dem braunen Mantel rumlaufen? Den kannst du unmöglich weitertragen. Du hast deinen Mann zu sehr verwöhnt. Aus den Männern ist nie Geld rauszukriegen. Ich sage dir, reise an die Nordsee, nach Belgien. Da ist gutes Publikum, ist ja lächerlich. Evi Marie und Peter haben Erholung dringend nötig. Aber dann geh noch zu Gerson, ja? Du kannst nur zu Gerson gehen und schaff dir einen eleganten Strandanzug an. Was Gutes. Du bist nie gut angezogen. Wie war denn gestern Abend dein Georgette-Kleid? Gut? Ja, also ich finde es nicht mehr ganz tadellos. Also geh zu Gerson. Geh zu Gerson und schaff dir was an. Frau Muschler befolgte alles, was ihr ihre Mutter geraten hatte. Sie setzte durch, dass sie mit Kindern, Fräulein und Auto im August an die Nordsee nach Westende fuhr. Am 14. September ging ein Dispensantrag an die Baupolizei. Es waren eine Unmenge Anträge durchzusetzen. Karlweis hatte alles als Kleinigkeiten hingestellt. Mitte Juli wollte er die provisorische Bauerlaubnis haben. Mitte September war sie noch nicht da. Mitte September kam Käsebier von der Tournee zurück. Man wurde seiner schwer habhaft, da er abends wieder in der Hasenheide auftrat und den ganzen Tag wegen Tonfilmaufnahmen in Babelsberg zu tun hatte. Er spielte in einer Tonfilmoperette »Ach, muss Liebe schön sein« die Hauptrolle. Diese Tonfilmoperette hatte nichts mit der Operette von Liefen und Adam zu tun. Es war eine echte österreichische Operette mit einem jungen Erzherzog und einem Berliner, der in alle Situationen hineinplatzt. Die Rolle des Berliners spielte Käsebier. In dieser Operette kamen so schöne Sätze vor wie Mädel, folg mir, und mein Herz wird immer zu deinen Füßen liegen. Der Hauptschlager war das Lied Käsebiers. Alle reichen Leute haben Geld.